Also wir sind seit einiger Zeit dran mit dem Thema erste Frucht, Erstlingsfrucht, Erstgeburt. Und heute gibt es vielleicht einen Abschluss von diesem Thema. Die Tonung ist immer auf vielleicht. Wir müssen schauen, wie weit wir kommen. Ist ein spannendes Thema, ist für mich auch ganz ein ganz neues Thema. Ich habe noch nie darüber predigt. Ich bin also selber am Entdecken und bin immer wieder fasziniert, dass man alles verschätzt ausgraben aus dem Wort von Gott. Vor allem, in welchem grösseren Zusammenhang es steht, das ist das, was mich fasziniert. Es geht hier nicht einfach um eine Abgabe, die ich auch noch machen muss, sondern es geht um ein geistliches Prinzip, wo ich merke, es ist wichtig, dass wir das verstehen. Jetzt ein Thema, das ich heute noch ansprechen möchte, ist, wir haben ja auch gesehen, dass zum Teil in der Bibel ganz vielfach nicht die tatsächlich Erstgeborenen das Erstgeburtsrecht nachher bekommen haben. Und das ist auffällig oft, wo das so ist. Also jetzt hat Gott eine Ordnung geschaffen, der erstgeborene Sohn war das im Alten Testament, der hat ein doppeltes Anrecht auf das Erbe und der hat wie die Verantwortung, sozusagen das Erbe vom Vater oder Geistlich weiterzugeben. Und jetzt sehen wir ganz viele Beispiele in der Bibel, wo das nicht so war. Und das ist interessant und das ist auch nicht zufällig. Und wir einfach die Beispiele zuerst zusammen anschauen. Das erste ist der Kain. Kain war der erstgeborene Sohn von Adam und Eva. Er hat sein Erstgeburtsrecht verspielt, verloren, weil sein Bruder Abel ermordet hat. Und auch seine erste Frucht nicht gegeben hat, so wie es eigentlich gedacht wäre. Nachher haben wir beim Abraham, sein erstgeborener Sohn, ist der Ismael gewesen und nicht der Isaac. Und auch er hat nicht das Erstgeburtsrecht gehabt, weil er nicht der verheißene Sohn war, sondern der von der Magd. Der Isaac war nachher der gewesen, der das Erbe und das Erstgeburtsrecht hat bekommen. Dann geht es gerade weiter im Text, der Sohn von Jakob, von Isaac, die beiden Söhne, der Esau und der Jakob, ist eigentlich der Esau der Erstgeborene gewesen. Und dann hat sie ihm ja, ihr kennt die Geschichte sehr wahrscheinlich, eben mit dem Linsengericht hat er sein Erstgeburtsrecht am Jakob abgetreten, verkauft sozusagen. Und hat es nachher auch nicht gehabt. Hat es also nicht geachtet, ist ihm egal gewesen, er hat dann nicht wichtig genommen, hat er gefunden, was soll ich mit dem, und der Jakob hat es nachher bekommen. Nachher haben wir bei den 12 Söhnen vom Jakob, der erstgeborene Sohn ist der Ruben, der hat sein Erstgeburtsrecht verloren, ich glaube eine Stelle, die wir dann auch noch lesen, und der Josef hat nachher das Erstgeburtsrecht bekommen, respektive seine beiden Söhne, der Ephraim unter Manasse. Das ist ja dort, wo nachher der Jakob die beiden Söhne von Josef segnet und er tut ihm auch wieder schön der Erstgeborene unter die rechte Hand und der Zweitgeborene unter die linke Hand. Rechte Hand heisst, das ist der Erstgeburtssegen und der Jakob verdreht seine Hand und tut nachher der Ephraim, wo der Zweitgeborene ist, als Erstgeborene segnen. Das ist interessant. Nachher haben wir den David, er war der Jüngste und nicht der Älteste. Der älteste Sohn von Isai war der Eliab und der David war der Jüngste. Nachher beim David selber, sein ältester Sohn war der Amnon und der Thronfolger auf seinem Thron ist nachher der Salomo geworden. Also ihr seht, wir haben ganz viele Beispiele, wo nicht die natürlich erstgeborenen Söhne, sind noch mehr, nein, nachher das Erstgeburtsrecht bekommen haben. Warum? Jetzt hat Gott eine Ordnung gemacht und offensichtlich tut er selber immer wieder die Ordnung auch durcheinander bringen oder auf den Kopf stellen oder ändern. Aber es hat einen Grund. Und ein Grund, wir haben es vorher schon ein bisschen angetönt, beim Kain oder beim Ismael, lesen wir hier im 1. Korinther 5, Vers 1. Da geht es jetzt um Ruben. Warum hat er das Erstgeburtsrecht verloren? Der älteste Sohn Israels war Ruben. Doch weil er mit einer der Nebenfrauen seines Vaters geschlafen hatte, wurde sein Erstgeburtsrecht auf die Söhne Josefs des Sohnes Israels übertragen. So ist Ruben im Geschlechtsregister nicht als erstgeborener Sohn verzeichnet. Also da ist etwas passiert in diesem Leben, der nicht recht war. Und durch das hat der Ruben das Erstgeburtsrecht verloren. Man könnte jetzt in all die anderen Geschichten auch noch im Detail hineingehen und schauen, was ist jetzt da genau vorgefallen. Ist, denke mir, nicht so entscheidend wichtig ist, geistlich steht über dem Natürlichen. Gott schaut letztendlich auf das Herz und nicht auf eine biologische Reihenfolge. Das ist zwar die äußere Ordnung, die nachher im alttestamentlichen Gesetz ist, angeordnet war, aber letztendlich schaut Gott auf das Herz. Er schaut, ist ein Mensch mir hergegeben. Und das heisst ja eigentlich ihm geweiht. Das heisst, das ist das, was der Erstgeborene ist. Er ist sein Eigentum. Und wenn du das biologisch bist und ein gottloses Leben führst, dann nützt dir das gar nichts. Dann wählt Gott einfach einen anderen, der er merkt, der lebt so wie ein Erstgeborener. Und auf den tue ich mein Segen legen. Und darum können wir alle erstgeborene Söhne sein. Ja? Geht nicht, kommt nicht darauf an, ob ich vom biologischen her bin. Das ist nicht das Entscheidende. Wir wollen jetzt zusammen ein Beispiel anschauen von David. Da gehen wir jetzt ein bisschen näher rein, wie sich das hat beim David nachher erwiesen in seinem Leben. Das ist der Psalm 89. Also es ist nicht nur Vers 4 bis 5, das ist nicht der ganze Psalm, aber wir lesen es mit Vers 4 und 5 an. Ich konnte nicht alles einblenden hier, weil der Leinwand zu klein ist oder der Text zu klein wäre geworden. Ich tue einfach ein bisschen mehr lesen, als jetzt hier eingeblendet ist, aber die wichtigsten Verse hat er da eingeblendet. Psalm 89 ab Vers 4. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Auserwählten. Ich habe David, meinem Knecht, geschworen. Ich will deinem Geschlecht festen Grund geben auf ewig und deinen Thron bauen für und für. Und jetzt geht es weiter im Vers 20. Damals hast du geredet durch ein Gesicht zu deinem Heiligen und gesagt, ich habe einen Helden erweckt, der helfen soll. Ich habe erhöht einen Auserwählten aus dem Volk. Ich habe gefunden meinen Knecht David. Ich habe ihn gesalbt mit meinem heiligen Öl. Meine Hand soll ihn erhalten und mein Arm soll ihn stärken. Die Feinde sollen ihn nicht überwältigen und die Ungerechten ihn nicht demütigen, sondern ich will seine Widersacher vor ihm zerschlagen und die ihn hassen zu Boden stoßen. Aber meine Treue und Gnade soll bei ihm sein und sein Haupt soll erhöht sein in meinem Namen. Seine Hand lass ich herrschen über das Meer und seine Rechte über die Ströme. Er wird mich nennen, du bist mein Vater, mein Gott und Hort, der mir hilft. Und ich will ihn zum erstgeborenen Sohn machen, zum höchsten unter den Königen auf Erden. Ich will ihn ewiglich bewahren, meine Gnade, und mein Bund soll ihm fest bleiben. Ich will ihm ewiglich Nachkommen geben und seinen Thron erhalten, solange der Himmel währt. Wenn aber, jetzt kommen die Bedingungen, das ist nicht einfach so eine Blanko-Vollmacht, wenn aber seine Söhne mein Gesetz verlassen und in meinen Rechten nicht wandeln, wenn sie meine Ordnungen entheiligen und meine Gebote nicht halten, so will ich ihre Sünde mit der Rute heimsuchen. Also da hat es Konsequenzen. Und ihre Missetat mit Plagen. Aber meine Gnade will ich nicht von ihm wenden und meine Treue nicht brechen. Ich will meinen Bund nicht entheiligen und nicht ändern, was aus meinem Munde gegangen ist. Ich habe einmal geschworen bei meiner Heiligkeit und will David nicht belügen. Sein Geschlecht soll ewig bestehen und sein Thron vor mir wie die Sonne, wie der Mond, der ewiglich bleibt und wie der treue Zeuge in den Wolken. Also, es war jetzt ein bisschen viel Text, hätte er folgen können. Also, es ist eine Verheißung, die Gott hier an David gibt. Und jetzt interessant, der Vers 28, darum ist er da rot markiert. das ist natürlich in der Bibel nicht so rot markiert, als was tut Gott der David ansprechen, anschauen? Und ich will ihn zum erstgeborenen Sohn machen, zum höchsten unter den Königen auf Erden. Also, wir haben gesehen, der David war der Jüngste, rein biologisch gesehen, von seiner Abstammung her. Und Gott sagt jetzt, und ihn betrachte ich, nimme ich wie einen erstgeborenen Sohn. Und mit ihm schließe ich den Bund. Und ich sage dir, deiner Nachkommen und alles, was dir nachkommt, das wird gesegnet sein, das wird geschützt sein. Und das ist genau das, was bei der Erstlingsfrucht ist. Wenn die Erstlingsfrucht geheiligt ist, ist alles, was dem folgt, geheiligt. Und jetzt haben wir aber gelesen, jetzt gibt es da gleich noch irgendwie ja, die Situation im Moment jetzt mal, oder? Also wenn es einer von diesen Söhnen von David nicht nach dem Weg von Gott geht, was passiert denn? Ich glaube, kann nicht einfach Schwamm drüber. Sondern das ist jetzt hier genau erwähnt im Vers 31, wenn aber seine Söhne mein Gesetz verlassen und in meinen Rechten nicht wandeln, wenn sie meine Ordnungen entheiligen und meine Gebote nicht halten, so will ich ihre Sünde mit der Rute heimsuchen und ihre Missetat mit Plagen. Aber, hallo, jetzt kommt's, aber meine Gnade will ich nicht von ihm wenden und meine Treue nicht brechen. Also das heisst, die grosse Segenslinie, die grosse grundsätzliche Gnade bleibt, aber wenn es einer, der eigentlich in diesem Erbe wäre, ausschert, sich nicht mehr um Gott kümmern, nicht nach Gott, dann geht es für ihn trotzdem Konsequenzen. Du kannst das für uns auch stimmen. Also auch wenn wir dem erstgeborenen Sohn von Gott, Jesus Christus, nachfolgen und eigentlich in diesem ganzen Erbe, in dieser ganzen Fülle können leben und das zur Verfügung haben, wenn wir irgendeinen Blödsinn machen, wenn wir Gott den Rücken zukehren, wenn wir nicht nach dem Gebot von Gott gehen und unseren eigenen Wünschen und Lust und was auch immer immer nachlaufen, hat das für uns Konsequenzen. Persönlich. Aber es tut das grundsätzliche Erbe, die grundsätzliche Gnade nicht wegnehmen. Also es heisst auch, es ist immer wieder die Möglichkeit zur Umkehr da. Und was der David hier für seine Nachkommen sozusagen als Erbe erwirkt hat durch seine Hingabe, durch das, dass er sich sozusagen als einfach Gott ganz hergegeben hat, das wollen wir jetzt anschauen, weil das ist ja ein geistliches Prinzip. Also wenn das erste Gott geweiht ist, ist alles, was nachfolgt, ihm geweiht und unter seiner Herrschaft. Etwas von dem sehen wir schon in den 10 Geboten, 2. Mose 25, Vers 6. Da sagt Gott dem Mose, bete sie nicht an, also es geht da um die Götze, bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht, bis ins 3. und 4. Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Muss ich jetzt schauen, oder? Das ist eigentlich ein Teil, aber der Anfang von der 10 Gebote. Das ist für uns vielleicht manchmal schwierig, das zu verstehen. Also, was heisst jetzt das? Also, die Missetat von den Vätern wird heimgesucht bis ins 3. und 4. Glied, auch an den Kindern. Aber die Barmherzigkeit erweist sich an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Also, hier ist eigentlich wieder auch das Verhältnis erwähnt. In meinen Selbstständen, wenn sich Menschen von Gott abwenden. Und hier geht es nicht einfach um irgendwelche Sünden. Es geht hier um Götzendienst. Es geht darum, dass man sich anderen Mächten zuwendet, von anderen Mächten Hilfe in Empfang nimmt. Das ist das, was hier darum geht. Also seelsorgerlich könnte man sagen, das sind hier die okkulten Sünden, wo sich Menschen anderen Mächten auftun. Und das heisst, es hat Konsequenzen bis ins 3. und 4. Glied. Und Leute, die sich selber schon mal mit sich selber beschäftigt haben und die seelsorgerlichen Prozesse durchgegangen sind, mir ist das auch so gegangen. Irgendwann merkst du, jetzt habe ich eigentlich alles bekennt, was ich in meinem Leben zu bekennen habe. Und es ist trotzdem noch etwas da. Und du merkst, da ist irgendetwas noch in deinem Erbe von deinen Vorfahren, die dir vielleicht schon lange gestorben sind, wo du keine Ahnung hast, wo irgendwo noch der Findesanrecht hat. Und dann dürfen wir das so stellvertretend im Namen von Jesus bekennen, auch von unseren Vorfahren, um Vergebung bitten und frei sein. Und dann passiert etwas und du wirst wieder zu einem neuen Segensträger in deiner Familie. Und durch dich wird der Segen weiterfließen. Du kommst da zurück in die Linie, die über Tausende sich ergibt. Beispiel aus dem Neuen Testament, das ist da, wo der Paulus und Timotheus das sagt dann, denn ich erinnere mich an den ungefärbten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike, ich aber bin gewiss auch in dir. Merkt ihr etwas? Da ist eine Großmutter, die an Gott glaubt, die Gott hingelebt, da ist eine Mutter, wo das Erbe weitergibt. Und da ist am Schluss ein Timotheus, der ein Apostel von Jesus Christus ist. Da ist ein Erbe, ein geistliches Erbe, das weitergegeben wird, wo nicht einfach nur mein Persönliches ist, sondern ich bin reingenommen, auch in eine Familientradition, in eine Familiengeschichte, in ein geistliches Erbe inne von einer Familie. So in der Korinther 12,14 sagt der Paulus, denn es soll nicht die Kinder den Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern den Kindern. Und es geht hier nicht nur um materielle Schätze. Hallo. Es geht um ein geistliches Erbe, das wir unseren Kindern sammeln sollen. So wie ein David etwas sich bei Gott gesammelt hat, eben Schätze im Himmel, wo über seine ganzen Nachkommen eine Segenslinie hat verursacht. So sollen auch die Eltern für ihre Kinder geistliche Schätze sammeln. Der Gute wird vererben auf Kindeskind, aber des Sünders Habe wird gespart für den Gerechten. Das ist der Vers, den wir letztes Mal angeschaut haben. Also da gibt es ein Erbe, das von den Sündern wird transferiert werden zu den Gerechten. Und der Gute wird vererben, aber nicht nur auf Kind, sondern auch auf Kindeskind. Und auch hier geht es nicht nur um materielles Erbe, um das natürlich auch, sondern es geht auch um ein geistliches Erbe. Also wie ich lebe, mit anderen Worten. Die Art, wie ich mein Leben Gott hingebe, hat einen Einfluss auf meine Kinder. Und auf meine Grosskinder. Und auf meine Urgrosskinder. Und würde ich sagen, nicht aufhört beim dritten und vierten Glied, sondern auf die Urgrosskinder und auf die Urgroßkind, bis ja, es geht einfach weiter. Also es ist nicht gleich, wie du lebst. Es beeinflusst nicht nur dich. Da ist ein Erbe. Da ist ein Schatz, den du weitergibst an die nächste Generation. Und die, die kein Kind haben, gute Frage. Hat Jesus Kind gehabt? Was ist passiert mit seinem Segen? Ist er einfach geblieben stecken, weil er keine Kinder hatte? Nein, er hat geistliche Söhne gehabt. Und nicht nur einen. 12, 10 und dann Hunderte und dann Tausende. Und wir alle sind heute Söhne von Gott. Wegen Jesus sind wir ihm nachfolgen. Also es gibt auch geistliche Söhne und Töchter. Paulus hat doch keine Kinder gehabt. Damit wir profitieren auch heute alle von dem Erbe, das er uns hinterlassen hat. Ein grosser Teil der Neuen Testamentbriefe sind von ihm geschrieben. Das ist ein Erbe, ein geistliches Erbe. Und durch sein Leben, durch seine Hingabe wirklich ist worden, wo Generationen über Tausende von Jahren gesegnet hat. Amen. Also das geht ewig weiter. Und wir merken natürlich auch, das Erbe, was Gott dem David hat zugesprochen hat, ist natürlich auch das Bild. Ich meine, dass der David als erstgeborener Sohn von Gott hier angeschaut wird, ist natürlich immer schon wieder ein Bild auf Christus. Über Christus heisst es, er ist ein Sohn von David. Also heisst, er ist in diesem Erbe geboren worden. Und er hat das, und der David hat das so wie beispielhaft schon wieder aufleuchten, wie das ist. Oder sonst hätte er ja nicht können sagen, es ist ein Erbe, das ewiglich mitgeht. Er hat es ja aufgehört bei Christus. Das geht eben weiter. Durch Christus überkommt das Erbe von David der Ewigkeitsdimension. Und Christus von den Toten auferstanden ist und lebt in alle Ewigkeit. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind, bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Das ist eigentlich nochmal Bestätigung von dem. Jetzt gehen wir noch ein, jetzt gehen wir, schauen wir mal, wie sich das beim David ausgewirkt hat. 2. Chronik 6, Vers 42, 7 bis 2. Das ist da, wo der Salomo, der Sohn eben von David, der Tempel vom Herr geweiht hat. Du, Herr Gott, weise nicht ab das Antlitz deines Gesalbten. Gedenk an die Gnade, die du deinem Knecht David verheißen hast. Aha, da haben wir es jetzt. Also der Salomo tut jetzt in dem Gebet, wo er Gott sozusagen den Tempel weht, sagen, gedenk an die Gnade, die du deinem Knecht David verheißen hast. Und als Salomo sein Gebet vollendet hatte, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus, sodass die Priester nicht ins Haus des Herrn hineingehen konnten, weil des Herrn Herrlichkeit das Haus des Herrn füllte. 11 Jahre nachdem, dass der David gestorben ist, wird hier etwas von dem sichtbar. Sobald dass der Salomo schon nur der David erwähnt und der Bund, den er mit ihm geschlossen hat, platzt schon die Herrlichkeit von Gott in den Tempel und erfüllt das ganze Haus. 11 Jahre nachdem, dass der David gestorben ist. 1. König 11, 11 bis 13. Darum sprach der Herr zu Salomo, weil das bei dir geschehen ist und du meinen Bund und meine Gebote nicht gehalten hast, die ich dir geboten habe, so will ich das Königtum von dir reißen und einem deiner Großen geben. Da ist jetzt genau das passiert, was wir vorher gelesen haben. Wenn einer von deinen Söhnen nicht mehr nach dem Gebot handelt, dann hat das Konsequenzen. Und der Salomo war schon der Erste und schon da ist er geleist. Nicht am Anfang an. Salomo hat einen guten Start gehabt, aber das ist die Geschichte, die er da mit all diesen ausländischen Frauen hat angefangen zu schleifen und all denen ihre Götter und Götze hat eingeführt. Und so hat er Götzendienst nach Israel gebracht. Und jetzt kommt aber doch zu deiner Zeit, will ich das noch nicht tun, um deines Vaters David willen. Hallo, jetzt merkt ihr etwas. Sondern aus der Hand deines Sohnes will ich es reißen. Doch will ich nicht das ganze Reich losreißen. Einen Stamm will ich deinem Sohn lassen, um Davids Willen, meines Knechtes, und um Jerusalem Willens, das ich erwählt habe. 22 Jahre nachdem, dass der David schon gestorben ist, tut Gott etwas machen, um Davids Willen. Weil er ihm das versprochen hat. Weil das Erbe, weil das geistliche Erbe immer noch aktiv ist und wirksam ist und Gott denkt, aber David habe ich das doch dann versprochen. Jetzt hat zwar das Salomo Mist gebaut, aber das hat Konsequenzen, aber es ist trotzdem noch Gnade da. Spürt ihr das? Und jetzt geht es weiter. 1. König 15, 3 bis 5. Wir sind 57 Jahre nach Davids Tod und Abia, das ist einer von den der Könige war, wandelte in allen Sünden seines Vaters, die dieser vor ihm getan hatte, und sein Herz war nicht ungeteilt bei dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Denn um Davids Willen gab der Herr, sein Gott, ihm eine Leuchte zu Jerusalem, dass er seinen Sohn nach ihm erweckte und Jerusalem erhielt. Weil David getan hatte, was dem Herr wohlgefiel und nicht gewichen war von allem, was er ihm gebot, sein Leben lang, außer in der Sache mit Uriah, dem Hethiter. Also auch da wieder, 57 Jahre später, es ist ein gottloser König eigentlich da. Und trotzdem gibt ihm Gott die Verantwortung, das Erbe über Jerusalem, weil er es David versprochen hat. Und jetzt kommt noch das Krasseste, 567 Jahre nach Davids Tod. Darum spricht der Herr über den König von Assyrien. Das ist jetzt also sozusagen kurz vor der Verbannung. Er soll nicht in diese Stadt kommen und keinen Pfeil hineinschießen und mit keinem Schild davor kommen und soll keinen Wall gegen sie aufschütten, sondern er soll den Weg wieder zurückziehen, den er gekommen ist, und soll in diese Stadt nicht kommen. Der Herr sagt's, und ich will diese Stadt beschirmen, dass ich sie errette, um meinetwillen und um meines Knechtes David willen. Und in dieser Nacht fuhr aus der Engel des Herrn und schlug im Lager von Assyrien. Oder? Merkt ihr, 567 Jahre später ist der Segen, der Schutz, der Bund von David immer noch aktiv. Eben, ich habe gesagt, es geht über mehrere Generationen. Und das ist ein praktisches Beispiel aus neuerer Zeit, das sehr gut veranschaulicht. Das ist ein Typ, der heisst Max Duke. Ist ungefähr 1730, man weiß es nicht genau, es kann 1720 oder 1740 sein, in New York geboren. Es war ein normaler Mensch, der nicht so arbeitstüchtig war, hat nicht eine stetige Arbeit gesucht, hat gerne viel getrunken. Und ein Typ, der heisst Richard Dutchdale, hat dem seinen Nachkommen untersucht. 1200 Nachkommen hat er gehabt und 709 davon sind näher untersucht worden. Was ist jetzt mit denen passiert? Es ist also, der Max Duke war ein gottloser Mann gewesen, der einfach sein Leben gelebt hat, der viel getrunken hat, der nicht der fleissigste war. Und er hat Nachkommen gehabt. Ganz viele. 1200 Nachkommen und 709 von denen hat man zu untersucht. Was ist mit denen passiert? 300 sie sind früher tot gestorben. 140 waren Kriminelle. 130 von denen sind im Gefängnis gelandet. 60 waren Diebe. 7 Mörder. 50 Prostituierte, wobei hier die Dunkelziffer sehr wahrscheinlich wesentlich höher ist. Also das sind nur die, die wirklich gegen Geld echte Prostituierte waren. Also es ist nicht gestanden, dass sehr wahrscheinlich wesentlich mehr von diesen Frauen das mit der Moral und dem Sex nicht so eng genommen haben. 100 Alkoholiker, 280 haben absoluter Armut gelebt. Ein Grossteil von all denen, habe ich jetzt da nicht aufgeschrieben, ist von Sozialhilfe abhängig gewesen und hat müssen Geld beziehen, sie in armen Heimen oder armen Häusern gewohnt. 67 haben schwere Krankheiten gehabt. Das ist das Erbe von Max Duke. Jetzt kommt der Jonathan Edward, der ist 1745 in New York geboren, ist Sohn von einem Pastor gewesen. Es gibt zwei, die so heissen, bin ich ganz sicher, ob ich da das richtige Bild verwünscht habe. Das war ein bekannter, berühmter Prediger gewesen, der ein sehr hingegebenes Leben zu Gott gelebt hat und wo durch sein Leben und durch seinen Dienst sehr viel passiert ist. Also die haben gleich in der Stadt gewohnt, die sind ungefähr gleich alt. Und jetzt hat man bei ihm nachgeschaut, was ist mit seinen Nachkommen geworden. Das sind 1029 Nachkommen, also ein bisschen weniger. Kommt natürlich immer darauf an, dass man aufhört zu zählen. 100 von ihnen sind Pastoren, Missionaren oder Theologieprofessoren geworden. 65 Hochschullehrer, 13 Universitätsdirektoren, 60 Buchautoren, die zusammen 130 namhafte Bücher verfasst haben, also nicht irgendwelche Comics. 30 sind Richter geworden, 80 sind gewählte Politiker geworden, davon 3 Gouverneure, 3 Senatoren und ein USA-Vizepräsident, das war Aaron Burr gewesen. Das ist der junge Herr da rechts unten. 75 von ihnen sind Navy- oder Army-Officer geworden, 60 Physiker, 100 Anwälte. Merken wir etwas. Was hat der Jonathan Edwards für ein geistliches Erbe weitergegeben und was hat der Max Duke für ein geistliches Erbe? Das ist jetzt einfach ein Beispiel, ist mir klar, das ist ein krasses Beispiel. Man hat dann natürlich auch Leute genommen, die bewusst ein bisschen krass sind. Aber es zeigt etwas, Freunde, wie wir leben, ist nicht nur einfach für uns ein Segen oder kein Segen. Es hat einen Einfluss auf die nächste Generation. Es hat einen Einfluss auf die übernächste Generation. Ihr seid jetzt die meisten von Ihnen da drinnen, sind noch junge Leute. Die meisten haben noch gar keine Kinder oder sie sind noch sehr klein. Aber ich sage Ihnen euch, euer Leben und wie ihr euch hergebt, hat einen Einfluss auf eure Kinder, auf eure Enkel, auf eure Urenkel. Und es ist entscheidend, wie du lebst und wie du in diesem Bund mit Gott lebst. Und ich möchte so denen Eltern sagen, die schon ein bisschen ältere Kinder haben, die vielleicht nicht immer so der Weg mit dem Herrn gehen oder wo man nicht so recht weiss, wie. Da ist etwas aufgespart. Eure Hingabe, eure Treue, eure Gebete, die sind da. Und das wird sich zu seiner Zeit wird sich das entfalten. Ihr habt vorhin die Beispiele von David gehört, oder? Selbst wenn die Söhne manchmal neben uns geschalpen sind, oder die Ur-Ur-Ur-Söhne oder was es auch immer waren, irgendwo ist der Segen trotzdem wieder da. Irgendwo ist in der Linie vom König David immer wieder mal ein König auftaucht, der nach dem Wegen des Herrn gehandelt ist. Und der aufgeräumt hat mit dem Gottesdienst. Das ist geblieben. Es soll eine Ermutigung sein, für uns da drinnen zu bleiben. Ja, sind wir dann fertig.